Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Vormittag, Mahlzeit, was auch immer, wo auch immer ihr gerade seid. Herzlich willkommen zur 6. Folge von Zwei Grüne mit
Gang.
Genau.
Ja, wir sind wieder mal soweit. Ja, und wie gewohnt, zu zweit.
Markus sitzt ausnahmsweise rechts von mir, normalerweise immer links von mir, aber
schlechte
heute
Position,
rechts von mir,
Position.
Wie immer sitzend. Ja, es kommt halt immer auf den Standort drauf an. Markus Kotzer, wunderbarer Sozialsprecher eines wunderbaren, großartigen grünen Clubs im Nationalrat.
Ja, und links von mir der Ralf Schallmeinemann, da gebe ich gerne mal kurz den Platz auch links auch für dich.
Danke.
Allerbeste Gesundheitspflege und Sprecher für Menschen mit Behinderung, auch in einem ganz wunderbaren Club im Nationalrat, nämlich im Grünen. Ja, und es ist ein wunderbarer, großartiger Tag heute. Es ist Tag 2 nach der...
Warte mal, das 5-0 von Blau-Weiß-Linz ist schon 3 Tage her, also Tag 2 nach dem fulminanten Erdrutschsieg der Opposition in...
Ungarn.
Genau.
Und damit, und das ist, glaube ich, von seiner Bedeutung nicht zu unterschätzen, ein wesentliches Role Model für die extreme Rechte in Europa, ja, Vorbild für Rechtsextreme in Deutschland, Österreich, quer über den ganzen Kontinent, ist einmal Geschichte. 16 Jahre Orban ist vorbei.
Fürs erste
16
einmal
Jahre,
auf jeden Fall.
Ja. Ja, 16 Jahre nicht nur Aushebelung von Menschenrechten, nicht nur 16 Jahre Aushebelung der liberalen Demokratie in Richtung illiberale Demokratie, was immer das sein soll, sondern, was ja die wenigsten wissen, Orban und seine Fidesz-Partei haben auch im sozialpolitischen Bereich ganz massive Einschnitte begangen und auch hier eine Form von autoritären Kurs eingeschlagen, der ebenfalls für sehr viele Rechtsextreme europaweit Vorbild war. Beispielsweise Arbeitspflicht bei Sozialhilfe, ganz strenge Kontrollen zu Hause bei Sozialhilfebezieherinnen. Ja, das ist wirklich darum gegangen, die Leute zu schikanieren, das ist wirklich darum gegangen, die Leute, und das waren halt vor allem nationale Minderheiten, die dort Sozialhilfe abhängig waren, wer weiß, natürlich so nicht unwesentlich Roma, die man quasi dann zu Arbeitsmaßnahmen gezwungen hat, ja, statt das, und das waren keine Beschäftigungsprogramme, die dazu geführt hätten, dass die Menschen in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden, ja, wo man sie unterstützt hätte. Nein, das waren ganz einfach Zwangsarbeitsprogramme. Ja. Man hat Wandersozialverkehrs, muss dafür erschaffen und das sieht auch jeder vor Ort, wer das ist. Und du wirst ja streng sanktioniert, streng kontrolliert und streng überprüft.
Gleiches gilt ja auch für das ungarische Gesundheitswesen.
Ja.
Sehr spannend. Wir in Österreich haben ja immer nur so ein bisschen vor unserem geistigen Auge den Zahnarzt hinter der ungarischen Grenze. Aber das ungarische Gesundheitswesen, und da braucht man sich ja gar nicht, also braucht man sich ja nur die Umfragen zum Thema Zufriedenheit mit dem ungarischen Gesundheitssystem eben anschauen. Da gibt es ja genug auch im Internet zu finden. Das ist desaströs. Die haben das zugrunde gerichtet über Jahre und Jahrzehnte hinweg, weil natürlich immer mehr privat, weniger Staat, eh klar. Ja. Aber natürlich eben auch mit der Korruption im Land, mit dem Zurückhalten der EU-Mittel, mit dem Umleiten von EU-Mitteln, die eigentlich dazu gedacht gewesen wären, den Staat selber zu stabilisieren, das Sozialwesen, das Gesundheitswesen, aber natürlich auch die Wirtschaft dort zu stabilisieren. Das Geld ist halt offenkundig nicht dorthin gekommen, wo es hingekommen ist, sondern bei den Haberern des Herrn Orban eher gelandet. Zumindest ist das, was jetzt momentan im Raum steht.
Ich vermute, da werden wir in den nächsten Monaten, Jahren noch einiges zu sehen bekommen, wo das Geld gelandet ist.
Aber wie du richtigerweise sagst, Kickl hat ja selber gesagt, machen wir es dem Orban nach. Es hat ja auch gestern einen Schwanengesang von Kickl eben vor einer Presseaussendung gegeben, wo er ja den Orban ja noch zu, ich weiß nicht was, alles hochstilisiert hat. Und da merkst du schon, das tut den Kolleginnen und Kollegen der FPÖ, aber nicht nur denen, deutlich weh. Es tut auch beispielsweise einem Sebastian Kurz weh, der ja auch immer ein guter Freund des Herrn Orban war und ihn immer verteidigt hat.
Der Schmerz sei ihm herzlich vergönnt.
Genau, der Schmerz sei ihm wirklich herzlich vergönnt. Die große Frage, so ehrlich müssen wir natürlich schon auch sein, die Fidesz ist jetzt einmal nicht mehr am Ruder. Ob Matija seine Wahlversprechen umsetzen wird, wird man sehen. Die Macht dazu hat er, das muss man auch anerkennen. Also er ist dementsprechend ausgestattet worden aufgrund dieses etwas seltsamen ungarischen Wahlsystems, hat er mit 53% der Stimmen mehr als 2/3 der Mandate. Die große Frage ist, ob er jetzt eben das alles erfüllen wird. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen.
Natürlich für unser einer die Zusammensetzung des ungarischen Parlaments trotzdem ein einziger Horror.
Ja.
Wir haben hier drei rechte Parteien.
Genau. Ja,
eine Mitte-Rechts-Partei, vergleichbar vielleicht mit der ÖVP. Was es dort noch für andere Gruppen Menschen drin gibt, das wissen wir wahrscheinlich einfach auch noch aktuell zu wenig. Ja. Und dann haben wir noch zwei rechtsextreme Parteien drin, wenn man so sagen will. Ja, die Fidesz.
Wo eher die Frage ist, wer überholt wen hier rechts?
Und ich hoffe natürlich schon noch, dass sich auch in Ungarn die Linke mittelfristig wiederholen wird. Ja. Also Linksbewegungen, die grünen Parteien und so weiter. Und so.
Genau, ja. Wir werden es dann sehen, wenn es dann soweit ist, die nächste Zeit. Die nächsten 14 Tage werden entscheidend sein, hat es einmal einen Gesundheitsminister gegeben,
der es gesagt hat.
Ich glaube, es werden nicht 14 Tage werden, sondern etwas länger.
Ja.
Auf der anderen Seite, wir haben ja selber ein bisschen was hier im eigenen Land. Ja,
mehr als genug.
Mehr als genug. Die letzten Wochen waren, zumindest in meinem Bereich, waren entscheidend und waren in meinem Bereich stark geprägt von der Debatte rund um das sogenannte Gutachterwesen, ausgehend von einer Studie, die die Oberösterreichische Arbeiterkammer in Auftrag gegeben hat bei Foresight, wo es darum gegangen ist, sich anzuschauen, wie zufrieden oder unzufrieden sind die Menschen, wenn es um Begutachtungen durch die PVA, durch die ÖGK, durch das AMS, durch wen auch immer geht, vordergründig natürlich die PVA, wo es um Berufsunfähigkeit und so weiter geht. Und das Ergebnis dieser Studie war desaströs. Und was dann aber passiert ist, das hat es, wir haben ja in der Vergangenheit immer wieder Medienberichte gehabt, gerade ME/CFS-Erkrankungen, wie mit denen umgegangen wurde und. Und das war dann immer so, ja, da hat es eine große Aufregung gegeben, es hat ein bisschen eine öffentliche Debatte gegeben in der Vergangenheit und dann war meistens wieder relativ ruhig, es hat weiter gebrodelt, nur dieses Mal ist etwas passiert.
Ja, und wir haben diesmal einerseits einmal was wirklich verschriftlicht, gut analysiert, eine sehr gute Aufnahme der Problemlagen, die wir auch tatsächlich haben. Ja. Ist ja nicht so, dass man es nicht gewusst hätte, oder dass man es zumindest geahnt hätte, aber jetzt haben wir es in Wirklichkeit schwarz auf weiß, wie da teilweise mit Betroffenen umgegangen wird. Ja. Und da muss man halt einerseits sagen, soziale Kompetenz sehr enden wollend. Ja. Man hat schlichtweg auch wirklich den Eindruck, es geht vor allem darum, Menschen möglichst wirkungsvoll
zu schikanieren.
Du hast gesagt, bei
Ohren Leistungen vorzuenthalten.
Das trifft auch hier zu. Das ist zumindest der Eindruck, den die Betroffenen in dieser Studie eben auch darlegen, der natürlich auch von betroffenen Verbänden, von Interessensverbänden ja auch eben bestätigt wird.
Na, was tut sich da jetzt rein?
Was tut sich da? Das ist jetzt eben wirklich spannend. Also wie schon gesagt, früher war es immer so kurz hochgekocht und dann weiterhin brodelnd. Ja, jetzt ist die Geschichte seit, ich würde sagen, 5-6 Wochen wirklich allgegenwärtig. Fast jeden Tag gibt es eine Berichterstattung in der Austria Presseagentur, was man auch sagen muss. Das ist schon, das deutet darauf hin, dass hier wirklich ein Thema ist. Und die formal unzuständigste Ministerin dieser Republik, die Ministerin Schumann, die normalerweise sich immer hinstellt und sagt, kann ich nichts machen, ist die Selbstverwaltung der PVA, der ÖGK, der SVS, der BVA, keine Ahnung, you name it, ist dieses Mal doch dann nach Wochen, zugegebenermaßen, nach Wochen, dazu gezwungen worden zu reagieren. Indem sie sich dann mit dem PVA-Generaldirektor Pinguera getroffen hat, der, wie manche vielleicht wissen, durchaus traurige Berühmtheit erlangt hat, indem er ME/CFS-Erkrankte generell als Trittbrettfahrer und Scharlatane abgestempelt haben soll. Ich persönlich bin ja nicht dabei gewesen, aber zumindest die Behauptung steht im Raum und sie wurde niemals gerichtlich widersprochen. Also deswegen gehe ich mal davon aus, dass es nicht ganz falsch ist, die Aussage. Die beiden haben sich heute getroffen, der Herr Pinguera und die Frau Ministerin, und haben uns dann am Karfreitag, sehr, sehr passend, wie ich finde, haben sie dann gesagt, ja, es wird einen Wertekodex geben in Zukunft. Es wird bessere Information, bessere Schulung der Gutachterinnen und Gutachter geben. Und in Zukunft dürfen die Betroffenen eine Vertrauensperson mitnehmen. Ein paar Tage später... Ja, das war eine Schräge, gell? Das war ja eher... Das hat man gedacht, das ist ja eigentlich für das Sozialministerium. Ja.
Und für diese PVA. Und
für diese PVA, ja, eigentlich eine überraschend rasche und klare Reaktion. Fast ein bisschen, da muss ich wirklich was tun, da muss wirklich was geändert werden. Ja. Ist ja normal, wir sind ja wahnsinnig resistent, wenn es um sowas geht und resilient, dass sich ja nichts verändert, ja nichts tut. Die Verantwortung ist abgeschaut. Aber das Komische war ja dann, ganz so ernst gemeint, war es dann offensichtlich doch nicht.
Gell? Ein paar Tage später hat nämlich dann die PVA in einer schriftlichen Stellungnahme geklärt und hat gesagt, na Moment mal, einen Rechtsanspruch auf die Mitnahme von Menschen gibt es sowieso nicht, also von Vertrauenspersonen. Und mitnehmen dürft ihr es auch nur dann, wenn sie nicht stören oder wenn sie die Objektivität des Gutachtens verfälschen würden. Und überhaupt sind ja die Gutachterinnen und Gutachter, die ja sich zertifizieren müssen, das ist nämlich geil, die sich zertifizieren und rezertifizieren müssen, sind ja daraufhin geschult, die höchstmögliche Qualität in ihren Gutachten walten zu lassen. Und da habe ich mir dann schon gedacht, das ist auf mehreren Ebenen wirklich eine schräge Geschichte. Das eine ist, man stellt sich hin und erklärt drei wichtige Maßnahmen, Wertekodex, bessere Schulung und Mitnahme von Vertrauenspersonen, und dann stellt sich raus, die Vertrauenspersonen sind eigentlich, naja, schauen wir mal, da hat zugegebenermaßen Schumann dann in der Zwischenzeit nochmals reagiert und hat gesagt, ja, da wird es eine entsprechende Adaptierung, gesetzliche Adaptierung geben. Zusatz, sie hat aber dann schon auch noch gesagt, aber solange die Leute halt nicht stören bei den Gutachten, also das finde ich auch immer so ein bisschen schräg, was auch immer das ist. Ja. Also es wird weiterhin der Willkür Tür und Tor geöffnet sein. Also auf jeden Fall, die stellen sich dahin und sagen das an, und dann ist das auf der anderen Ebene, ja, liebe Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dass ich Menschen menschlich behandle, dass ich mit jemandem nicht herumschrei, herumblähe, dass ich Menschen einfach anerkenne, nämlich auch anerkenne, dass sie vielleicht eine Krankheit haben, ja? Dass ich jetzt nicht sage, was, du hast mir da Diagnosen gebracht, die interessieren mich nicht, und schmeiß das weg. Ja? Also einfach das, dass es einen menschlichen Umgang bei der Begutachtung gibt. Ja, seid mir doch nicht böse, das ist doch bare minimum, wie man das so schön auf Neudeutsch nennt. Das ist doch das Mindeste, das absolut Mindeste. Dafür brauche ich keine Pressekonferenz der Ministerin, dafür brauche ich keinen Wertekodex, dafür brauche ich gar nichts dergleichen. Also ehrlicherweise, am Karfreitag zuerst haben wir noch gedacht, oh, da tut sich was, da verändert sich was, weil halt einfach derartig veränderungsresistent ist. Und am Kar-Samstag in der Früh haben wir dann gedacht, Leute, eigentlich ist das pure Verarsche und nichts anderes.
Ich finde das ja drum ja so ein Wahnsinn. Ja? Und das hat so was Zynisches an sich. Ja. Ja? Da bist du in Wirklichkeit eh schon gesundheitlich ziemlich bedient, sagen wir, wie es ist. Ja? Da kannst du teilweise schon immer arbeiten, weißt schon immer, was weiter tun sollst. Ja? Dann sagst du mal Ausflug, vielleicht die Invaliditätspension. Ja? Ich höre auf damit. Ja? Geh dorthin, ja, bin eh schon nervös, ja, bin eh schon unter Druck, ja, und dann in Wirklichkeit werde ich auch noch behandelt.
Wie der letzte Dreck. Nennen wir es, wie es ist.
Sagen wir nicht so, wie man behandelt werden sollte, ja, ich finde das total okay, man kann es wirklich sagen, nicht so, wie man behandelt werden sollte, ja, und dann, ich kann mich auch nicht erinnern, dass es irgendwelche Worte der Entschuldigung gegeben hätte, oder gesagt hat, ja, wir wissen, dass es die Fälle gibt. Ja, nein, es passt alles. Und es ist wieder so typisch. Ich mache eine Ankündigungspressekonferenz und dann Tag darauf scheibchenweise
relativiert.
Das, was angekündigt wird, relativiert, fällt weg. Und ich meine, muss man schon sagen, BVA, Pingera, ist ja ein Profi da drin, ÖVPler, Wirtschaftsbündler, nicht? Also der ist ja schon geschult in dem, und das haben wir ja bei der ÖVP auch immer kennengelernt, nicht? Und dann gesagt hat, dass wir dann, was man da am Anfang versprochen hat, dann schritt für Schritt, so was doch nicht gemeint, bis es nicht mehr erkennbar ist, was es tatsächlich ist. Ja? Aber wir werden da nicht locker lassen, oder?
Die Geschichte, vielleicht in dem Zusammenhang, weil du eben gerade erst gesagt hast, ein Beispiel, das jetzt erst vor kurzem wieder auf meinem Tisch gelandet ist: Familie in Oberösterreich muss nach Linz mit ihren beiden Kindern zur Begutachtung der beiden Kinder. Die Strecke ist momentan eine große Baustelle auf der Strecke, die fahren in der Früh los, bleiben natürlich, wie es halt so oft ist, eben in diesem Stau drinnen stehen. Das ist allgemein bekannt bei uns in Oberösterreich, dass das dort mehr derzeit ein Problem ist, und kommen 6 Minuten zu spät zum Termin. Und was passiert? Der Gutachter blafft die Eltern an und sagt, sie sind 6 Minuten zu spät, schleichen Sie ihn, machen Sie einen neuen Termin aus. Die Begutachtung entscheidet aber darüber, ob die Kinder, ob die Eltern entsprechende Unterstützung bekommen, darüber, ob sie eben Unterstützung im Alltag bekommen. Die Kinder haben eben eine Behinderung. Ja, also da geht es ja um was, das sind ja Schicksale. Ja,
natürlich.
Und das soll dann diese qualitativ hochwertige Begutachtung sein, von denen die PVA in ihrem Statement spricht, wo es ja eine eigene, und das ist ja dann der nächste Wahnsinn an der ganzen Geschichte, es gibt ja eine eigene Zertifizierungsstelle, die ÖBAG. Das ist diese Begutachtungsagentur, Akademie, wo eben Menschen, die im österreichischen Gesundheits- und Sozialwesen dann dementsprechend eben Begutachtungen als Sachverständige eben auftreten sollen, die sich dort zertifizieren lassen sollen. Und die steht, ist ein Verein, ist ein Ausbildungsverein, der steht wiederum im Besitz der Sozialversicherungen. Und da macht es halt dann schon. Also diejenigen zertifizieren, ich meine, weißt du, das macht durchaus, kann man ja sagen, oder das macht ja durchaus einen Sinn, ne? Aber wer darf halt eins nicht dazu vergessen, das macht dann einen Sinn in einer optimalen, perfekten Welt, ja, wo wir davon ausgehen, dass Sozialversicherungen wie beispielsweise auch die PVA ein Interesse daran haben, den Menschen zu helfen.
Welche uns gehören.
Ja, weil sie ja theoretisch uns gehören. In der Praxis muss man halt dazu sagen, das Interesse solcher Institutionen ist überschaubar, real nicht vorhanden, you name it. Ja, ja. Und von daher wundert es mich ehrlicherweise nicht. Und wir werden auch auf diese ÖBAG einmal einen sehr genauen Blick drauf werfen müssen, weil ich gehe schon davon aus, wenn selbst die PVA sagt, ja, wir schauen ja, dass dort die Menschen gut geschult werden, für einen Kasernenton offensichtlich gut geschult werden, weil das ist ja einer der Vorwürfe, dass man menschlich mit den Menschen umgeht. Naja, wenn ich so eine Geschichte höre, wie die, was ich gerade erzählt habe, das ist kein Einzelfall. Das kommt tagtäglich mehrfach in dieser Republik vor. Wenn solche Dinge am Tisch liegen, dann müssen wir uns das anschauen. Was wird dort wie weiter verbreitet? Was ist die Schulungsunterlage? Was ist die Grundlage? Wie wird dort eben auch vermittelt den Gutachterinnen und Gutachtern, wie sie umzugehen haben und.
Ja.
Weil das ist aus meiner Sicht ein No-Go. Fakt ist jedenfalls, die Ministerin hat geglaubt am Karfreitag mit der Ankündigungs-PK, das war's, hat geglaubt, dass sie damit das Thema vom Tisch bekommt. Wir sagen,
nicht der Fall.
Das wird nicht der Fall sein, ganz im Gegenteil, weil es braucht da deutlich mehr. Es braucht unabhängige Beschwerdestellen, es braucht eine anständige Ombudsstelle, es braucht ein Qualitätsmanagement. Es kann nicht sein, dass ein 85-jähriger Orthopäde bei einer Multisystemerkrankung wie MECFS ein Gutachten ausstellt. Seid mal nicht böse, liebe Leute, aber das sind alles Dinge, die gehen nicht und die müssen abgestellt werden.
Ja, und wir wollen ja eine unabhängige Begutachtungsstelle eigentlich. Ja,
genau.
Für alle. Sozial, sowohl für die Sozialversicherungen als auch für das Sozialministerium Service, also
wo es
um die Feststellung von Menschen mit Behinderungen geht, außer für das AMS. Nicht? Ja. Praktisch eine Begutachtungsstelle, die wirklich unabhängig ist, also unabhängig entscheidet von den jeweiligen Institutionen und praktisch dort nicht mehr organisatorisch institutionell eingebettet ist. Nicht? Das wäre quasi ein ganz wesentlicher Punkt. Da sind wir ja nicht die Einzigen, die das für, fordern. Das wird ja nicht von sehr vielen Interessensgruppen, NGOs und so weiter eigentlich auch verlangt, dass es diese stärkere Unabhängigkeit gibt. Nicht?
Das Spannende, es steht eigentlich sogar theoretisch im Regierungsübereinkommen auf Seite 120. Ich habe mir das ja rausgesucht. Ich habe da ja was für Sie. Das Spannende ist nur, wer ist diejenige, die sagt, na, ich kann mir das gerade nicht so vorstellen, wie das funktionieren soll und ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob ich da was machen soll.
Du musst den Namen nicht nennen.
Den Namen braucht man nicht nennen, es ist ja nur eine Sozialministerin, die sich da eigentlich schon wieder querlegt, so wie wir es halt gewohnt sind. Ups, da passiert gerade etwas.
Was
ist da jetzt?
Das klingt nach dem?
Ah, der Gong und dieser Gong sagt uns was.
Zeit ist für Zeit. Musik.
Und Pilze, Mushrooms.
Mushrooms,
Music and Mushrooms. M&M. Also, lieber Markus, was hast du uns für einen Mushroom, also für einen Pilz
mitgebracht? Ja, wie gesagt, das ist ja jetzt um die Jahreszeit ja nicht ganz so leicht, nicht? Weil so die Massen an Pilzen sind jetzt nicht so unterwegs und ich habe bereits zuletzt die Morcheln vorgestellt, die man aktuell im Auwald findet.
Sandiger Boden, glaube ich, war das?
Sandiger Boden, lehmiger Boden. Also es ist wirklich, es ist, und ich habe auch schon Fotos gesehen von Menschen, die welche gefunden haben. Ja. Ich war leider nicht dabei.
Also es ist kein Mysterium, es ist keine Sage, kein Märchen.
Nein, es gibt sie tatsächlich. Aber ich habe euch auch einen anderen Pütz mitgebracht, der mich auch bald bei uns aufscheinen wird in den Wäldern. Ja. Und zwar, das ist der sogenannte flockenstielige Hexenröhrling. Das ist einer der Pütze, die quasi mit Mai, Juni und so weiter bei uns in den Wäldern auftauchen. Ja. Und die lustigerweise von den Menschen nicht so begeistert genommen werden und sehr oft stehen bleiben, was natürlich einen leidenschaftlichen Schwammersucher wie mich ausgesprochen freut. Man sagt mal so, er schaut ja ein bisschen müde aus, nicht? So einen roten Stiel, ja, flockenstielig, nicht stielig, hat meistens eine grau-braune Kappe, ja, hat rote Röhren, das ist ganz wichtig, daran erkennt man, das ist ein Röhrenbild, rote Röhren. Und wenn man die anschneidet, dann wieder dunkelblau bis schwarz, ja, also Hexenröhrling. Ja, verwandelt sich. Wahrscheinlich von daher kommt es irgendwie, dieses mystische Jesus, was passiert, der Zauberkraft. Ja? Und ich habe schon mit vielen Leuten geredet, die gern Schwammerl suchen und halt, aber nur die Standardpilze haben Eierschwammerl, Steinpilz, Parasol. Ne? Sie sagen, oh, den nehme ich nicht, der wird blau, das ist ja giftig. Nein, überhaupt nicht. Das ist einer der besten Speisepilze, aus meiner Meinung nach, die es quasi gibt. Steht dem Steinpilz nicht wirklich besonders nach. Vor allem verfärbt er sich wunderbar gelb, wenn man ihn zubereitet. Mhm. Beim Butter und Olivenöl mit ein bisschen Petersilie, Knoblauch und so weiter beispielsweise macht. Ja. Schmeckt ganz vorzüglich und ist wirklich ein sehr toller Speisepilz. Aber wie gesagt, lasst es ruhig stehen.
wenn es glaubt.
Du nimmst ihn gerne, oder?
Andere freuen sich sehr darüber. Wie gesagt, ab Mai, Juni, da haben wir ein kleines, knackiges Exemplar, wird natürlich auch größer und hat auch einen Artverwandten, den Netzstieding-Hexenröding. Auch der ist essbar. Den nehme ich allerdings, ehrlich gesagt, ich persönlich nehme ihn nicht. Ja, und da sollte man sich schon ein bisschen genauer informieren, weil da gibt es immer wieder viele Sachen, die behauptet werden, die dann nicht so stimmen. Dann gibt es wieder neue Erkenntnisse. Also, aber den Flockenstieding-Hexenröding, den könnt ihr nehmen. Mit ruhigem Gewissen.
Der geht immer.
Lasst es nicht gut schmecken. Auch zum Einfrieren geeignet.
Oh, okay. Naja, ich habe auch etwas mitgebracht. Und zwar ein wunderbares Album. Und zwar Live Fast or Die von Made of Ace. Mhm. Und ich habe dir ja schon im Vorhinein versprochen, da gibt es heute eine kleine Überraschung. Etwas wirklich Wunderbares. Zuerst aber kurz zur Band. Made of Ace. Vier Schwestern aus Hastings, Großbritannien, also Süden Englands, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und die machen seit 2005 Punk. Und drüber gestolpert bin ich bei einer Arte-Dokumentation, also ich finde immer schön, Arte, ja. Arte, große Empfehlung, Arte-Dokumentation über die Geschichte des Punks. Und da hat der Campino von den Toten Hosen sich hingestellt und hat gesagt, das müsst ihr zorken, das ist so einfach so richtig rauer englischer Punk, also so wie wir es ja eigentlich gerne immer gehabt haben in unserer Jugend.
Immer geschätzt.
Dann habe ich es gehört und habe dann das erste Video von einer gesehen, wo es mit einem BMX-Rall durch irgendeine englische Hafenstadt da durchrasen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es vielleicht war sogar Brighton oder was. Ja. Und dazu wirklich also, und Vollgas und gib ihm. Also, und hohe Qualität, großartig. Also auch live sehr, sehr gut. Haben in der Zwischenzeit 3 Alben ausgebracht. Made of Ace war das erste Album. Made in England und Live Fast or Die. Sehr gröliger Punk, also so richtig zum Mitgrölen, so richtig zum Spaß haben. Und ja, es gibt, und das ist jetzt die Überraschung, es gibt heuer wieder die Möglichkeit, sie in Österreich live zu sehen.
Oh.
Am 14. August.
Oh.
Ja. Und zwar wo? Und das ist jetzt die wirkliche Überraschung.
In der Arena.
Nein, viel besser. In der Perle Österreichs.
Hartmann Buchheim.
Ich hab heute in der Früh nämlich noch mal beim Nachrecherchieren, weil man dachte, wann spielen die wieder mal in Österreich? Schaust du mal, da sehe ich Hartmann Buchheim. Ich denke, da will mich jetzt irgendwer verarschen. Ja? Aber wirklich war in Hartmann Buchheim am 14.8. Tickets kosten ca. 18 Euro. Ja. Also große Empfehlung. Ich habe mir es auch schon angeschaut. Es geht ein Zug um 1 Uhr in der Früh von Hartmann Buchheim nach Wien. Also selbst für dich wäre die Chance da, eine großartige All-Female-Punk-Band aus England, sich in Adnan Buchheim, bitte in Adnan Buchheim live anzuschauen.
Na, und zuerst eine halbe Stunde lang Adnan Buchheim anschauen. Nicht?
Ja, Adnan Buchheim.
Sollte reichen.
Ich glaube, in einer halben Stunde beim AB Adnan Buchheim könnte man ja dann vorbeischauen. Ja. Also ich würde mich da zur Verfügung stellen, lieber Markus. Großartig, aber insgesamt, also jetzt unabhängig davon, ob man am 14.8. nach Adnan Buchheim fährt und sie sich dort live anschaut, horcht sich die an, die sind wirklich, 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 also purer englischer Punk, so wie man es kennt, schnell, hart, kompromisslos. Ganz großartig.
Wunderbar.
Ja.
Was haben wir sonst noch so am Programm?
Tja,
Doppelbudget.
Oje.
Doppelbudget.
Aber da werden wir glaube ich, eine eigene Folge
machen. Da werden wir noch eine eigene machen, aber ich glaube, man muss trotzdem. Was mir jetzt in den letzten Wochen schon wieder aufgefallen ist, wir haben jetzt diesen Krieg im Iran gehabt. Ne? Mhm. Mit der Erdölkrise, Versorgungskrise, steigenden Treibstoffpreise, ja, Energiekrise, Inflationsängste wieder und die Preise steigen ja auch tatsächlich wieder. Jetzt weiß man nicht genau, wie es weitergeht. Im Augenblick tun ja USA und Iran die Straße von Hormuz blockieren. Und jetzt haben wir ein Doppelbudget. Nicht? In so wahnsinnig unsicheren Zeiten, ja, wo man eigentlich nicht einmal weiß, ob das Budget heuer ansatzweise so haltet, wie man es erhofft hat. Ja? Mhm. Weil man natürlich die ersten Prognosen sagen schon, wir haben wirtschaftliche Einbrüche und das Wirtschaftswachstum geht runter. Und das wie vor sogar 3 Szenarien mehr oder weniger rausgearbeitet fürs Budget. Und da eigentlich über 2 Jahre ein Budget zu beschließen, ja, ist ja eigentlich vollkommen absurd in Zeiten von derartigen ökonomischen Sicherheiten. Ja? Unsicherheiten natürlich. Und was wir jetzt auch nicht wissen ist, was kommt uns jetzt noch im Sozialbereich, was kommt da noch auf uns zu oder in anderen Bereichen, was ist noch an weiteren Einsparungsmaßnahmen gibt. Aber was ich schon sehr spannend finde, ja, ist, im ersten Jahr hat es ja das große Aufräumen mit allem Grünen im Budget gegeben. Mhm. Kannst du erinnern? Alles, was, also erst einmal,
alles, was grün gebrandet war, hat man rausgeräumt.
Genau.
Und die Grünen sind dann auch schuld.
Man hatte wirklich den Eindruck, ja, die Grünen sind seit 70 Jahren in einer Alleinregierung gewesen in diesem Land.
Genau.
Das heißt, die gesamte Staatsverschuldung, alles die Grünen, ja, die Grünen.
Und zuletzt auch in den auch, Bundesländern,
auch in den Bundesländern, Wien, überall, vor allem, überall. Wiener, ganz klar, immer die Grüne verantwortlich, ja. Und jetzt haben wir auf einmal, und man hat wirklich mit allem Aufgaben gesagt, Energie, diese ganzen Klimaförderungen, alles viel zu hoch und alles viel zu schlimm.
Was sich jetzt aber in den letzten Wochen rausgestellt hat, alles richtig.
Ja, komm, lustig, gell?
Lustig. Jetzt plötzlich auf einmal sagen alle, wir müssen viel mehr in
erneuerbare Energien
eingehen. Eigentlich hat ja diese Leonore Gewessler vieles richtig gemacht.
Und die war ja ganz lustig, wo die Frau Ich-Ministerin, die Frau Außenministerin, die Meinl Reisinger, die von den Von und zu Neos, ja, diese Grafen und Grafen und Adeligenpartie, das ist schon sehr lustig, aber ist wurscht. Ja, wo die gesagt hat, na, wir sind ja jetzt auf die Energiekrise viel besser vorbereitet als noch 2022.
Warum?
Wir haben alles getan, um besser vorbereitet zu sein. Frage mich, dieser Majestatis Pluralis, wie gesagt, Neos, Adeligenpartie, ja, das ist auch nicht gut, aber ich kenne einen Namen, der dahinter steht.
Aber der ist nicht adelig.
Der Name ist nicht adelig. Die hat wirklich sich darum gekümmert, ja,
dass wir
Gasreserven haben.
Nicht adelig, aber untadelig.
Die kümmert sich, dass wir die Gasreserven haben, ja, die wirklich diese Energiewende eingeleitet hat, ja. Jedes Windkraftwerk ein Bollwerk der Freiheit. Jede Photovoltaikanlage heißt weniger Geld an Tyrannen, Despoten und Mullers. Ja. Mhm. Wer war das?
Leonore Gewessler.
Die aber interessanterweise an allem schuld ist. Mhm. An allem schuld ist am Budgetdefizit und an allem und an den hohen Schulen.
Aber
an allem schuld ist.
Das finde ich schon. Schrödingers Ministerin.
Ja, das ist schon bemerkenswert.
Schuld oder nicht schuld?
Ja? Das ist schon bemerkenswert aber irgendwie.
Auch sehr spannend, weil du erst gesagt hast, drei Optionen. Mhm. Du hast erst die drei Optionen erwähnt. Es gibt auch drei Optionen im Gesundheitswesen, wie du vielleicht heute in der Früh gehört hast oder gelesen hast im Kurier.
Oh.
Es gibt ja in der Zwischenzeit ein Optionenpapier, ein Geheimpapier, ein sogenanntes. Ich habe es ja in der Zwischenzeit gelesen. Und es ist spannend, dass die Expertinnen und Experten in den drei Optionen eine Option, die von ihnen präferierte Option offenkundig, entspricht ziemlich genau unserem grünen Modell, wie wir das Gesundheitswesen neu aufstellen. Und ganz ehrlich, an diesem Papier hat niemand von uns mitgeschrieben. Ja? Aber offenkundig sind auch die Expertinnen und Experten der Meinung, dass man Planung aus einer Hand machen sollte, Finanzierung aus einer Hand über einen Fonds, ja? Die Sozialversicherungen durchaus stärken und resilienter aufstellen, dafür sorgen, dass PVEs etc. einfach wirklich in diesem Land die Hauptversorgung übernehmen. Eine stärkere Patientenlenkung, gemeinsam mit dem Patienten, aber ohne, und das heißt eben nicht automatisch mit einer Ambulanzgebühr, sondern so aufzustellen, dass man Menschen wirklich sagt, okay, weißt du was, bevor du zu einem Facharzt gehst, geh einmal zuerst zu deinem Hausarzt, der soll sich das anschauen, der soll dich dann dorthin schicken, wo es auch eben gescheit ist. Und da gibt es ganz, ganz viele gescheite Mittel und Methoden, ohne dabei die Qualität einzuschränken, sondern im Gegenteil sogar die Qualität zu erhöhen. Und in diesen drei Optionen wird das ganz genau abgebildet, was wir schon die ganze Zeit sagen. Das Spannende daran ist nur, ich habe heute schon Leuten gehört, dass die Autorinnen und Autoren dieses Papiers in manchen Teilen des Ministeriums Personae non grata sind. Ja? Also, dass man die dort jetzt eben nicht mehr so gerne hat, weil die eben Dinge reingeschrieben haben, die heute die Ministerin und ein Teil ihrer Entourage nicht so gerne haben. Bezeichnend. Ja? Anstatt gescheite Reformen anzugehen, anstatt das zu machen, was Expertinnen und Experten sagen, die darauf abzielen, ein solidarisches, allgemein gut finanziertes Gesundheitswesen für alle weiterhin eben sicherzustellen, stellen sie stattdessen lieber hin und sagen, das wollen wir nicht, das tun wir nicht, das wollen wir nicht, wir wollen wieder zurück in die Vergangenheit.
Ja, dabei ist es ja wirklich sowohl eine Frage, was die möglichst gute, um nicht zu sagen beste Gesundheitsversorgung und auch zielgerichtetste Gesundheitsversorgung der Betroffenen betrifft. Nicht? Ja. Das ist der eine Punkt. Ja. Und da ist es natürlich 100-mal gescheiter. Ja. Und da kommt dann die budgetäre Dimension dazu, wenn ich niederschwellige Angebote mache,
genau.
PVS klassischerweise, die in Wirklichkeit sowas wie Ambulanzen, Krankenhäuser ja teilweise in vielen Bereichen ersetzen können. Ja? Und das Höherschwellige, ja, das wirklich Kostintensive, wirklich für die Fälle genutzt wird, wo es nicht anders geht, wo ich es brauche. Und das dafür möglichst gut, weil es ist ja nicht so, dass ja alle Krankenhäuser, nur wenn wir flächendeckend haben, so super sind und dort die Massen hinströmen würden, ja? Sondern es wird ja da schon immer wieder gesagt, ja, geht aber schon ins andere Krankenhaus, in die Bundeshauptstadt, gell? Weil das sind die Besten. Und ich kann euch kein Krankenhaus irgendwo anders in Seelenruhe empfehlen und so weiter und so fort. Ja? Und das ist ein Geheuchel in Wirklichkeit. Ja? Das ist vollkommen absurd. Da muss man mal ernsthaft darüber diskutieren, was will man mit dem Gesundheitssystem? Wie will man es unter knapper werdenden Ressourcen? Ja? Und wie will man es angesichts der Probleme, die wir haben, nämlich die bei Weitem nicht ausreichende Versorgung, vor allem rasche Versorgung von Menschen, die gesundheitliche Hilfe brauchen.
Genau. Und diese Diskussion müssten wir endlich öffentlich führen und nicht mittels Geheimpapieren, wo man dann angefressen ist, wenn die nach außen dringen.
Ja, die kommen sowieso raus. Ja. Ich meine, da muss man sich ja keine Illusionen hingeben. Ja.
Und das sollte man öffentlich anständig diskutieren. Wir werden da sehr genau hinschauen, auch in den nächsten Wochen, genauso wie auf den Budgeterstellungspfad, genauso wie bei der PVA. Wir werden uns alle diese Dinge ganz genau anschauen. Erstens mal, weil es unser Job ist. Zweitens mal, weil wir glauben, dass wir gute Vorschläge haben. Ja, und wir werden euch dann natürlich auch weiterhin in diesem Format darüber berichten. Übrigens, das Format gibt es ja auch, ganz zum Schluss noch kurz gesagt, also nicht nur zum Anschauen, sondern auch zum Podcast. Anhören in Form eines Podcasts. Also in diesem Sinn, wir hören uns und wir sehen uns das nächste Mal dann wieder.